HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Oliver Glab. Guten Abend.
Unsere Absicht ist es zu zeigen, dass wir diesen Konflikt nicht vergessen haben, dass wir das Leiden des syrischen Volkes nicht vergessen haben.
Ganz offen, die Epidemie ist gefährlicher als jede Armee, die uns bedroht. Unser Gesundheitssystem ist sehr schwach. Unsere Ressourcen sind sehr gering.
Und deshalb erschwert die Pandemie die Arbeit, die ohnehin schon schwierig ist.
Alle Kriegsparteien haben Menschenrechte verletzt. Aber wie die Regierung Gesundheitseinrichtungen zerstört hat, wie sie medizinisches Personal angegriffen hat, wie sie Millionen Frauen, Männer und Kinder vertrieben hat, das hat keine Parallele.
Und wir wollen und wir werden darauf setzen und auch investieren, dass die Kriegsverbrechen dokumentiert und verfolgt werden.
Die Lebensmittelpreise waren während der 9 Jahre Krieg nie höher.
Wir schätzen, dass dort rund 500.000 Kinder unter 5 Jahren derart unterentwickelt sind, dass sie bleibende körperliche und geistige Schäden haben.
Die Menschen, die leiden in Syrien, die leiden jetzt noch mehr, als sie es ohnehin schon getan haben. Das ist eigentlich unerträglich.
Fast 10 Jahre lang in einem brutalen Bürgerkrieg ist unzähligen Menschen in Syrien unendlich viel genommen worden. Frieden und Sicherheit, das Dach über dem Kopf und die Familie an ihrer Seite, die körperliche Unversehrtheit und das seelische Gleichgewicht, die Freiheit, das Leben und oft auch die Würde. Den Überlebenden davon auch nur annähernd etwas zurückzugeben, scheint aussichtslos. Und es wäre tatsächlich aussichtslos, wenn es nicht wenigstens versucht würde. Eine Geberkonferenz in Brüssel soll in dieser Woche so viel Geld wie möglich sammeln, um die Not in Syrien zu lindern. Und ein Strafprozess vor dem Oberlandesgericht Koblenz soll Menschen Recht verschaffen, die in Syrien gefoltert wurden. Ein Prozess, der auf Grundlage des Weltrechtsprinzips in Deutschland möglich ist, obwohl weder Täter noch Opfer Deutsche sind. Dass in Brüssel die Sammelbüchsen klappern und in Koblenz die Mühlen der Justiz mahlen, das ist allemal besser als nichts. Aber was ist, solange in Syrien selbst weiterhin die Waffen sprechen und machtpolitische Interessen jede Vernunft im Keim ersticken? Im 10. Jahr des Krieges, Geberkonferenz für Syrien, so heißt heute Abend der Tag in HR2 Kultur. Im Frühjahr 2011 hat dieser Krieg begonnen mit Protesten gegen den syrischen Präsidenten Assad. Einer breit gefächerten Opposition, deren Spektrum bald bis hin zu Terrorgruppen wie dem IS reichte, gelang es in den ersten Jahren, große Teile Syriens zu erobern. Geländegewinne, die das Assad-Regime inzwischen mit iranischer und später vor allem mit russischer Hilfe wieder weitgehend rückgängig gemacht hat. Hunderttausende Menschen sind in diesem Krieg gestorben. Millionen ergriffen die Flucht in die Nachbarländer und bis nach Europa, aber auch innerhalb des eigenen Landes. Von solchen Menschen berichtet uns jetzt unser Korrespondent Björn Blaschke. Und wenn er gleich beschreibt, wo sich diese Menschen, einige von ihnen jedenfalls, zurzeit aufhalten und wo ein Fernsehteam sie filmen konnte, dann klingt das geradezu nach Ironie des Schicksals. Die Zuflucht dieser Menschen ist nämlich ausgerechnet ein verlassenes Gefängnis.
Der Kameramann kann das Gesicht kaum ausleuchten. So dunkel ist das Verlies, in dem Abu Ahmed Zuflucht gesucht hat. Irgendwo in der nordsyrischen Provinz Idlib. Wir sind von den Bombardements vertrieben worden. Als wir in die Provinz Idlib kamen, haben wir keinen anderen Ort gefunden. Also sind wir in dieses verlassene Gefängnis gezogen, auch wenn es kaum zu bewohnen ist. 75 Familien sind hier, 3 in jedem Raum. So wie Abu Ahmed sind innerhalb Syriens fast 6,5 Millionen Menschen auf der Flucht im eigenen Land. Sie sind geflohen vor Kämpfen, Bombardements, Verschleppung, Krieg. Dabei stoßen sie auf mangelnde medizinische Versorgung und ein daniederliegendes Bildungssystem. Doch wo immer sie untergekommen sind, ob bei Freunden oder Verwandten, in Zeltlagern oder in verlassenen Gefängnissen, ihr größter Feind ist momentan der Hunger. Mitarbeiter des Welternährungsprogramms der Vereinten Nationen, kurz WFP, verteilen Grundnahrungsmittel im Norden Syriens. Derzeit sind annähernd 10 Millionen Menschen von solchen Lieferungen abhängig. Corinna Fleischer, die Direktorin des Programms in Syrien. Die Lebensmittelpreise waren während der 9 Jahre Krieg nie höher. Leute sagen uns, dass sie es sich nicht mehr leisten können, Essen auf den Märkten zu kaufen. Sie müssen warten, bis die Preise sinken. Stellen Sie sich vor, Eltern können es sich nicht mehr leisten, ihre Kinder zu ernähren. Ein grausamer Mix aus Krieg, wirtschaftlichem Stillstand und jetzt Covid-19-Lockdown-Maßnahmen hat die Lebensmittelpreise in Syrien innerhalb eines Jahres um 200% gesteigert. In einem Teil des Landes, der bisher mehr oder weniger zu Präsident Bashar al-Assad stand, kam es deshalb kürzlich sogar zu Demonstrationen gegen die Führung in Damaskus. Die Slogans erinnern an 2011, als es erste Proteste in Syrien gab. Das Volk will den Sturz des Systems und Revolution. Die Situation in Syrien wurde jüngst noch schlimmer. Ein neues Gesetz der USA, der CESAR Act, droht Personen und Firmen, die mit Syriens Regierung Geschäfte machen, mit Strafen. Die Erfahrung lehrt allerdings, dass Sanktionen selten diejenigen trifft, die sie treffen sollen, sondern vor allem die Bevölkerung. Und das, obwohl heute schon 80% der Syrer an oder unterhalb der Armutsgrenze leben. Das Welternährungsprogramm der UN hat von der Weltgemeinschaft dringend 200 Millionen US-Dollar erbeten, um bis zum Jahresende allein die Lebensmittelhilfen für das Land sicherstellen zu können. Wenn das Geld bis August nicht zusammenkommt, müssen die Rationen ab Oktober gekürzt werden. Der stellvertretende Syrien-Direktor der Hilfsorganisation CARE hat deshalb drei Forderungen, die er auch an die Teilnehmer der Syrien-Konferenz in Brüssel richtet. Hugh Jacobson zur ARD. Der UN-Sicherheitsrat diskutiert derzeit, ob die Hilfslieferungen eingestellt werden sollen. CARE ruft den UN-Sicherheitsrat dazu auf, die UN-Hilfsaktionen fortzusetzen und zu steigern. Außerdem müssen die Bedürfnisse von Frauen und Mädchen beachtet werden. Konflikt und wirtschaftliche Krise treffen Frauen und Mädchen besonders hart. Und schließlich ruft CARE alle Konfliktparteien dazu auf, einen Waffenstillstand in Kraft zu setzen und politische Lösungen zu finden, die den Konflikt beenden.
Ein Waffenstillstand, eine politische Lösung, ein Ende des Konflikts. Drei Forderungen, die gleichermaßen einleuchtend und unerfüllbar klingen. Aber schauen wir uns die Lage und insbesondere die Kräfteverhältnisse in Syrien mal genauer an, zusammen mit Dr. Carsten Wieland. Er beschäftigt sich als Politikwissenschaftler und politischer Berater seit vielen Jahren mit dem Nahen und Mittleren Osten und hat gerade auch mit dem Krieg in Syrien zu tun gehabt. Denn zu denen, die er beraten hat, gehören auch einige frühere UN-Sondergesandte. Guten Abend, Herr Wieland.
Guten Abend.
Es heißt, der syrische Präsident Assad kontrolliere inzwischen wieder 2/3 des Landes, darunter die wichtigsten Städte. Ist er also tatsächlich wieder das, als was er gewohnheitsmäßig immer bezeichnet wurde, ein Machthaber?
Naja, ich glaube, insgesamt kann man sagen, Syrien ist eher ein Schatten seiner selbst und um Jahrzehnte zurückgeworfen. Und Assad wird das Land nie wieder so regieren können, wie er es im ersten Jahrzehnt seiner Macht getan hat. Und nie wieder so, wie er es von seinem Vater übernommen hat, als Mittelmacht in der Region, die selbst auch Akteure wie Hisbollah unter Kontrolle hatte und ihn in Grenzen weisen konnte. Und heute ist es genau umgekehrt. Da ist Assad und sein Überleben abhängig von Hisbollah, von Iran, von Russland, von vielen externen Akteuren. Und das Land wird momentan eher zusammengehalten aus Angst, aus Unterdrückung, auch aus Kollektivstrafen. Es ist ein Land, das zerfallen im Begriff des Zerfallens ist oder bereits zerfallen ist, fragmentiert, das Territorium momentan mit eingefrorenen Frontlinien zum Teil, aber in Idlib eben im Nordwesten eine offene Wunde, die immer wieder aufbricht mit militärischen Angriffen. Also Assad hat es geschafft, an der Macht zu bleiben in Damaskus, in seinem Präsidentenpalast, aber das Land, dem Land fehlt, und so höre ich das auch von Syrern, die mich manchmal anrufen aus Regimegebieten selbst, denen fehlt der Staat. Also sind, wenn sie vor die Tür gehen, auch in Latakia, die Alawiten, die ja die gleiche Religionszugehörigkeit haben wie Assad, sagen sie, wir hatten nie was mit der Opposition zu tun, aber wenn wir jetzt vor die Tür treten, haben wir Gangs, haben wir Milizen auf der Straße und eben nicht mehr den syrischen Staat. Das heißt, hier ist auch eine Fragmentierung nach innen, die Assad natürlich nach außen kaschieren möchte und natürlich auch das syrische Regime auf der UN-Ebene und in internationalen Verhandlungen immer als souveräner syrischer Staat auftritt. Aber wenn man genauer hinschaut auf die Landkarte, aber auch tiefer in die Bevölkerung und in das Leben Syriens, dann ist da die Enttäuschung extrem groß, die Fragmentierung groß. Ja. und eben auch unter den sogenannten Loyalisten, also die, die gehofft hatten, mit Assad gäbe es eine Zukunft. Wir haben es in dem Beitrag von Herrn Blaschke gehört, die vielen Syrer, die unter der Armutsgrenze leben, Hunger leiden. Sogar die UN hat gerade herausgegeben, dass die Hungerlage schlimmer ist als noch vor 9 Jahren, als die Revolution oder der Aufstand begonnen hatte.
Diejenigen, die gegen das Assad-Regime kämpfen, kommen ja, was ihre Absichten, ihre Methoden und den Charakter ihrer jeweiligen Bewegung angeht, aus sehr unterschiedlichen Richtungen. Zwischen den Oppositionsgruppen, die damals 2011 ganz zu Anfang gegen das Regime protestiert haben, auf der einen Seite und islamistischen Terrorgruppen wie dem IS auf der anderen Seite liegen ja Welten. Wie sind denn in diesem breit gefächerten Oppositionslager die Kräfteverhältnisse jetzt im 10. Jahr des Krieges? Wer ist stark, wer ist schwach und wer ist womöglich gar nicht mehr da?
Also die Welten liegen so weit auseinander, dass ich vielleicht einen Tick korrigieren würde von der Wahrnehmung her. Ich würde die Extremisten, islamistischen Extremisten wie Al-Nusra oder IS überhaupt nicht unter syrische Opposition zählen. Einfach deshalb, weil sie, das ist also eine Radikalisierung, die eingetreten ist, die überhaupt nichts mit dem ursprünglichen Konflikt zu tun hat. Regierung gegen große Teile der Bevölkerung, die bessere Lebensverhältnisse etc. gewollt haben. Sie haben auch nie gekämpft gegen das Assad-Regime, richtig. Sie haben meistens gegen die eigene Bevölkerung Gewalt angewendet und haben punktuell mit dem Regime kooperiert. Also deswegen würde ich sozusagen einen Cut machen. Die Opposition geht von säkularen Moderaten bis hin zu islamisch gesinnten Gruppierungen, aber eben nicht IS und auch nicht Al-Nusra oder HTS, wie sie heute heißen. Die politische Opposition, die hat inzwischen keine bewaffneten Akteure, keine auch Verantwortung mehr am Boden für Bevölkerung, weil sie die Gebiete alle verloren haben. Das heißt, wir haben eine politische Opposition, die nur deshalb da ist, weil es einen Friedensprozess in Genf noch gibt, auch wenn er stagniert momentan. Das ist ein relativ breit gefächertes Spektrum von säkularen bis moderaten und auch moderat-islamischen Gruppen, die vielleicht später, so war die Idee, mal politische Parteien werden könnten, tatsächlich mit unterschiedlichen Programmen, aber eben sich für die Verhandlungen in Genf zusammengeschlossen haben. Durch die Hintertür der Türkei kommen sie sozusagen wieder in Verantwortung auf syrischem Boden, nämlich in den Gebieten, wo die Türkei interveniert hat und dort eine türkische quasi Verwaltung aufgebaut hat. Da gibt es jetzt auch die sogenannte Interimsregierung, die da oppositionell wieder, also Regierungsverantwortung sozusagen in den Gebieten hat oder Administrationsverantwortung hat.
Die gewaltsamen Konflikte in Syrien als einen Bürgerkrieg zu bezeichnen, hat sich zwar ja eingebürgert, aber eigentlich greift dieser Begriff schon seit langem zu kurz. Seit nämlich, Sie haben es ja auch schon erwähnt, auswärtige Mächte immer stärker mitmischen, Russland, der Iran, die Türkei, lange Zeit auch die USA. Wenn das Kriegsgeschehen in Syrien, wie viele meinen, ein Stellvertreterkrieg ist, wer kämpft da eigentlich um was?
Also ich habe es immer abgelehnt, Syrien als Bürgerkrieg zu bezeichnen, weil das auch sozusagen Richtung falsche Lösungsansätze führt. Also ein Bürgerkrieg wäre ein Krieg, wo eine Volksgruppe gegen die andere kämpft. Und das ist in Syrien nicht der Fall. Das ist zwar die Narrative gewesen, die auch das syrische Regime ziemlich von Anfang an immer wieder bedient hat, um so eine Art Verschwörungstheorie und auch zu sagen, hier geht es eigentlich Sunniten gegen Alawiten und dann kommen noch Schiiten rein. Aber das kam alles erst später. Im Prinzip sind das Teile der Bevölkerung verschiedener Religionsgruppen, die sich gegen das Regime aufgelehnt haben. Und man kann auch nicht wiederum sagen, das Regime ist nur ein alawitisches Regime in Syrien, sondern es gibt viele Sunniten, auch die Handelsklasse in Damaskus und Aleppo, die auch zu Assad gehalten haben, auch zum Teil bis heute. Also so klar gehen die Linien nicht, auch wenn man gerne einen klaren Konflikt hätte, um ihn besser zu verstehen. Er ist aber eben komplex. Es ist, wer kämpft da momentan gegen wen? Das sind 5 verschiedene ausländische Armeen auf syrischem Boden. Das muss man sich mal vor Augen führen. Also wir haben Russland mit auch Militärberatern, Militärpolizei. Wir haben Iran mit vielen Milizen. Wir haben die Türkei, wie gesagt, mit Territorium auch, die sie genommen haben. Wir haben die Miliz Hisbollah aus dem Libanon. Und wir haben eben noch den Rest der USA, weil eben Trump nicht abgezogen ist, obwohl er es ja angekündigt hat. Am Ende sind das alles nationale Interessen, die hier spielen, mit unilateralem Handeln, die auf bilaterale Abkommen setzen, also vor allem Russland und die Türkei. Die sind Kriegsparteien am Boden, die sich aber nicht besiegen gegenseitig, sondern ausbalancieren und am Ende sich den Kuchen teilen, so ein bisschen wie in Libyen momentan auch, wo man ja von einer Syrisierung oder einer Astanisierung Libyen spricht. Also Astana ist ja die Konstellation Russland, Türkei, Iran. die sich gegründet haben und den meisten Einfluss momentan auf Syrien ausüben. Und da fragt man sich, wo ist das Interesse an einem umfassenden multilateralen Friedensprozess mit oder unter der UN? Und das sehe ich eben momentan in weite Ferne, weil besonders Russland, Iran und Türkei sehr nationale Gründe haben, warum sie in Syrien weiter aktiv sind.
Dr. Carsten Wieland, Politikwissenschaftler und politischer Berater, der sich seit vielen Jahren mit dem Nahen und Mittleren Osten und gerade auch mit dem Krieg in Syrien beschäftigt. Vielen Dank.
Wir kamen spät abends nach Syrien an einem Apriltag vor 21 Jahren. Das Erste, was wir sahen, war ein knallbuntes Plakat in der Ankunftshalle des Flughafens, das den Sohn des Präsidenten zeigte, Bashar al-Assad, der sich ein paar Wochen zuvor auf der Schnellstraße mit seinem Mercedes-Sportwagen zu Tode gefahren hatte, als er einen Flug nach Deutschland erreichen wollte. Sein Bruder Bashar, hieß es, sei stark verwestlicht, dennoch wolle ihn Hafiz al-Assad, der allmächtige Herrscher des Landes, zu seinem Nachfolger aufbauen. Am nächsten Tag verschlang uns Damaskus. Die Stadt, die Kalmay in von Bagdad nach Stambul so geschickt aus englischen Reiseberichten herausbeschworen hat, ist ja nicht wie europäische Metropolen kreuz und quer durcheinander gewachsen, sondern in konzentrischen Ringen. Außen das 20. Jahrhundert, dahinter das 19. und drinnen in der Altstadt alle 40 Jahrhunderte davor. Die Oymajaden-Moschee inmitten des Häuserlabyrinths war einst eine Kirche, davor ein Jupiter und noch früher ein Baal-Tempel. Im 8. Jahrhundert aber, als hier die Fahne des Propheten zu wehen begann, bildete sie das Zentrum eines Weltreichs, das seine Arme bis nach Konstantinopel und Samarkand, an die Pyrenäen und bis zum Indus ausstreckte. Aus dieser Zeit, da der Islam noch nicht bilderlos war, stammen die Mosaiken im westlichen Innenhof, die mit leuchtenden Grün- und Goldtönen den Schimmer des irdischen Paradieses beschwören.
So blickte der Journalist Andreas Kilp vor gut 5 Jahren zurück in einem Artikel für die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, zurück auf eine Zeit, als Syrien noch nicht vom jetzigen Krieg zerstört war. Sie hören den Tag in HR2 Kultur. Im 10. Jahr des Krieges, Geberkonferenz für Syrien, so haben wir diesen Tag genannt, weil die Europäische Union und die Vereinten Nationen heute zum 4. Mal eine Geberkonferenz für Syrien veranstaltet haben. Ob das Geld, das bei dieser Konferenz gesammelt wurde, auch den Menschen in Syrien zugutekommt, die es brauchen, ob zum Beispiel die Hilfslieferungen, die damit bezahlt werden, zu ihnen gelangen können, das wird gerade auch bei der UNO in New York entschieden und muss gerade jetzt wieder dringend entschieden werden, berichtet aus New York unsere Korrespondentin Antje Passmann.
Die nötige Resolution für die Hilfe für Millionen von Kriegsvertriebenen in Syrien läuft in wenigen Tagen aus. Doch das darf sie nicht, warnt UN-Nothilfekoordinator Mark Lowcock.
It would cause suffering and death.
Das würde Leid und Tod verursachen. Denn im Nordwesten des Bürgerkriegslands gehe die humanitäre Katastrophe weiter. Der UN-Beschluss, der es erlaubt, Lebensmittel, Trinkwasser und Medikamente auch gegen den Willen von Machthaber Assad dorthin zu bringen, er müsse nicht nur verlängert werden, er müsse auch ausgeweitet werden. Wenn das nicht geschieht, können die Vereinten Nationen dort ihre Operation nicht fortführen. Sie können die Menschen in den Ernährungszentren nicht mehr mit Nachschub versorgen. Die Versorgung von rund 4 Millionen Syrern in Gebieten, die die Regierung in Damaskus nicht unter ihrer Kontrolle hat, ist kompliziert. Die entsprechende Resolution konnte im Januar nach zähem Ringen im Sicherheitsrat für 6 Monate verlängert werden, gegen den Druck aus Russland. Der engste Verbündete von Syriens Machthaber Assad stimmte der ursprünglichen Resolution lediglich in einer abgespeckten Version zu. Seitdem können Hilfslieferungen nur noch über 2 statt vorher 4 Grenzübergänge nach Syrien erfolgen. Das erschwert es, die Menschen zu versorgen, warnte Susanna Sirkin, Direktorin der US-Organisation Ärzte für Menschenrechte. Die Regierung in Damaskus habe das Gesundheitssystem in vielen Gebieten vorsätzlich zerstört, sagte sie. Alle Kriegsparteien haben Menschenrechte verletzt, aber wie die Regierung Gesundheitseinrichtungen zerstört hat, wie sie medizinisches Personal angegriffen hat, wie sie Millionen Frauen, Männer und Kinder vertrieben hat, das hat keine Parallele.
parallel.
Dokumentiert seien fast 600 Angriffe auf über 350 Gesundheitseinrichtungen in den vergangenen 9 Jahren.
And when you kill a doctor,
wenn du eine Ärztin tötest, tötest du auch ihre Patienten. Wenn du eine Klinik bombardierst, terrorisierst du eine Gemeinde.
You terrorize a community.
Auch der deutsche UN-Botschafter Christoph Heusgen erklärte, die Leben von Millionen Syrern hingen an Hilfslieferungen über die Grenzen der Türkei und dem Irak. Heusgen mahnte, wenn dieser Prozess verzögert wird, dann gefährden wir die Arbeit der Hilfsorganisationen, die Menschenleben retten. Deutschland und Belgien drängen als gemeinsame Federführer auch die anderen Mitgliedstaaten zur Zustimmung für diese Resolution.
Das berichtet Antje Passenheim, unsere Korrespondentin am Sitz der Vereinten Nationen in New York. Das Leben von Millionen Menschen in Syrien hängt von Hilfslieferungen ab, sagt der deutsche UN-Botschafter. Und unser Syrien-Korrespondent Björn Blaschke hat vorhin in seinem Bericht gesagt, der Hunger sei inzwischen der größte Feind der Menschen in Syrien. Denn ein grausamer Mix aus Krieg, wirtschaftlichem Stillstand und Corona-Lockdown habe die Lebensmittelpreise explodieren lassen. Zu denen, die regelmäßige Kontakte nach Syrien unterhalten, in verschiedene Regionen des Landes, gehört Christine Lüttich, Geschäftsführerin und Projektteamkoordinatorin der Initiative Adopt a Revolution. Das ist eine Initiative, die es Einzelmenschpersonen und zivilgesellschaftlichen Gruppen außerhalb Syriens ermöglicht, eine syrische Aktivistengruppe ihrer Wahl zu adoptieren und ihr zu helfen, im syrischen Aufstand zu überleben und Erfolg zu haben. Guten Abend, Frau Lüttich.
Ja, schönen guten Abend.
Wenn wir heute Abend nach Syrien schauen, was wir sicher noch viel öfter tun sollten, dann sollten wir natürlich so genau wie möglich hinschauen und dabei nicht das ganze Land über einen Kamm scheren. Wie sehr unterscheidet sich denn das Leben, der Alltag der Bevölkerung in den verschiedenen Regionen Syriens und je nachdem, welche Bevölkerungsgruppen man in den Blick nimmt? Wie weit reicht da das Spektrum?
Naja, grundsätzlich einigt sich leider die Situation dahingehend, dass die grassierende Korruption und der Anstieg der Gewalt tatsächlich im ganzen Land ein Problem darstellt. Aber besonders betroffen sind vor allem die Gebiete, die außerhalb der Kontrolle des Regimes stehen. Das hat mehrere Gründe. Der offenliegendste Grund ist natürlich, dass dort Menschen leben, die mehrfach in den letzten Jahren vertrieben wurden. Beispielsweise die Region heftig umkämpfte Provinz Idlib im Nordwesten, die seit einem Jahr auch immer wieder Offensiven durch die Luftwaffe von Russland und Syrien ausgesetzt ist. Dort leben knapp 4 Millionen Menschen, 3 Millionen Menschen sind wirklich von Hilfe abhängig, bereits seit einem Jahr. Aktuell ist da die Lage aber natürlich dramatisch, weil die Lebensmittelpreise unglaublich angestiegen sind. Aber auch in den Gebieten westlich davon, die von der Türkei de facto besetzt sind, muss man sagen, völkerrechtswidrig ist dieser Ton nicht viel besser. Dort versucht die Türkei zwar die Folgen der Abwertung des syrischen Pfundes zu vermindern, indem sie die türkische Lira als Zahlungsmittel einsetzt, was natürlich auch eine Zementierung des Einflusses bedeutet. Aber auch dort leiden die Menschen Hunger und vor allem muss man verstehen, dass in beiden Regionen informelle Flüchtlingslager den Alltag prägen, die Menschen dort zum Teil nur in Zelten hausen, keine feste Unterkunft haben und natürlich jetzt nochmal stärker betroffen sind. Dazu kommt aber auch noch im Nordosten, muss man verstehen, die Situation der kurdisch dominierten Gebiete, die von der PKK-Ableger PYD kontrolliert werden, eine kurdische Partei. Die sind besonders stark betroffen, weil seit Anfang des Jahres der Grenzübergang vom Irak in die kurdische Region zugemacht wurde aufgrund eines russischen Vetos und dem Verlangen auch des syrischen Regimes. Das heißt, dort kommen auch gar keine medizinischen Güter mehr an, was angesichts der Lage von Corona und auch Testmöglichkeiten natürlich fatal ist. Das ist einerseits sozusagen die Lage in den Regionen, die nicht unter Regimekontrolle stehen, aber auch in den Gebieten selber, beispielsweise Südsyrien, die Stadt Sweida, die in den ganzen Jahren nie außerhalb der Kontrolle des Regimes waren, sind Menschen tatsächlich auf die Straße gegangen, haben laut protestiert, haben sogar den Sturz des Regimes gefordert, weil sie beispielsweise mittlerweile im Durchschnitt nur noch 15 Euro im Monat verdienen und sich dadurch eigentlich nichts mehr leisten können und das Überleben jetzt wirklich auf dem Spiel steht.
Nun haben wir eben gehört, dass in der zurzeit geltenden UN-Resolution, über deren Verlängerung ja noch gerungen wird, dass in dieser abgeschwächten UN-Resolution drinsteht, Hilfslieferungen dürfen auf ihrem Weg zu den Hilfsbedürftigen in Syrien maximal 2 Grenzübergänge passieren, nicht 4, wie es im ursprünglichen Entwurf stand. Welche Schwierigkeiten bringt das mit sich?
Naja, das ist ja tatsächlich schon seit Januar 2020 der Fall. Also wir haben bereits seit 6 Monaten die Situation und wir sehen die Auswirkungen davon. Das bedeutet, medizinische Güter, die Infrastruktur im Land ist ja generell im medizinischen Bereich mehr als katastrophal komplett eingebrochen. Das bedeutet aber auch, dass beispielsweise in der kurdisch geprägten Region mehr als 2 Millionen Menschen einfach nicht ausreichend versorgt werden. Das heißt, sie leiden Hunger, sie leiden unter Mangelernährung. Wir sehen immer mehr Kinder auf den Straßen, die betteln, die deswegen auch nicht zur Schule gehen können. Das heißt, auch viele andere besondere Anstrengungen, Bemühungen beispielsweise zu verhindern. Das ist eine sogenannte Lost Generation, also Kinder gibt, die gar keinen Zugang zu Bildung haben, werden damit zunichte gemacht, denn die Kinder müssen jetzt auf die Straße gehen und betteln, damit sie nicht verhungern und ihre Familien nicht verhungern. Und da stellt sich die Frage, muss man kritisch sagen, warum ist es nicht möglich, dass beispielsweise auch Hilfslieferungen im humanitären Bereich dann auch gegen das Veto beispielsweise von Russland durchgeführt werden? Denn das ist ja auch in anderen Bereichen, im militärischen Bereich, durchaus gemacht worden. In der Vergangenheit denken wir nur an den Anti-IS-Einsatz des Westens. Hier sollte wirklich die Priorität auf der Versorgung der Menschen liegen. Das beklagen unsere Partnerinnen und Partner in Syrien immer wieder, dass sie sich eigentlich sehr alleingelassen fühlen.
Sie haben eben von improvisierten Flüchtlingslagern gesprochen. Wer kümmert sich da um die Menschen, wenn es Hilfsorganisationen zunehmend schwer haben, zu ihnen durchzudringen?
Ja, da sprechen Sie einen sehr wichtigen Punkt ab, denn de facto ist es schon seit Jahren so, dass die syrische Zivilgesellschaft, muss man sagen, all das abfängt, was die internationale Gemeinschaft und auch die UN-Organisationen nicht bereit sind zu tun, denn sie versorgen de facto im Land die Menschen. Das bedeutet aber auch, dass beispielsweise lokale Partner von uns, wie das Host-Zentrum, was in der Region um Atarib und Azaz aktiv ist, jetzt gezwungen ist, auf einmal in die Nothilfe einzusteigen, eigentlich gar keine Expertise in diesem Bereich hat, aber jetzt gucken muss, wie können die Leute beispielsweise in den informellen Siedlungen zumindest eine kleine Waschmöglichkeit bekommen, wenn sie in Zelten leben. Besonders prekär ist das natürlich für Frauen, die einen großen Teil der Geflüchteten ausmachen, und Kinder, die sich dann auch noch von Gewalt, Unsicherheit, Hygiene, schlechten Zuständen besonders betroffen fühlen und versuchen jetzt da Abhilfe zu leisten. Aber es ist eine Bürde, die man eigentlich diesen Menschen, man muss dazu sagen, all diese Aktivistinnen und Aktivisten sind ja selber Binnenvertriebene, die 2-3 Mal in den letzten Jahren vertrieben wurden, auch Hunger leiden. Die stehen jetzt wirklich mit dem Rücken zur Wand, und die darf und muss man wirklich unterstützen und darf sie nicht alleine lassen.
Nun gibt es ja einerseits sehr viel Intervention, sehr viele Eingriffe von außen in Syrien, vor allem in militärischer Hinsicht, vielleicht zu viele. Und andererseits gibt es womöglich in mancher Hinsicht zu wenig Einflussnahmen, wenn es darum geht, den Konflikt so zu lösen, dass die Bevölkerung dort auch etwas davon hat. Was meinen Sie, welche Hilfe von außen braucht Syrien wirklich?
Naja, was wir ja seit Jahren sehen und was immer wieder wirklich in auch sehr gut recherchierten Berichten klar geworden ist, ist, dass die Hilfe nicht da ankommt, wo sie am dringendsten benötigt wird. Wir haben das Problem, dass die Hilfe vom Regime in Damaskus politisiert wird, auch von Russland. Wir haben das Beispiel der Grenzübergänge gehört. Hier wäre es wirklich extrem wichtig, dass es politischen Druck gibt, dass dieses Geld, was beispielsweise auf der Brüsseler Konferenz jetzt gesammelt wurde, auch wirklich dahin geht, dass die am stärksten Betroffenen es erreicht. Und das bedeutet auch, dass wenn das nicht möglich ist, weil das Regime das beispielsweise blockiert, man sagen muss, dann muss das Konsequenzen haben. Das ist immer sehr heikel, weil davon gesprochen wird, dass humanitäre Hilfe natürlich neutral geleistet werden muss. Aber wenn die Menschen nicht mehr versorgt werden können, dann muss man wirklich auch den Druck erhöhen. Da fehlt unserer Ansicht nach und auch was unsere Partner sagen, der politische Druck und auch das Engagement, neben Hilfskonferenzen auch eine politische Strategie zu entwickeln, wie man die Menschen nachhaltig helfen will, die fernab von kurzfristigen Zielen. Ich erwähne als Beispiel mal den überstürzten Abzug der US-amerikanischen Truppen aus dem Nordosten, ein riesiges Vakuum hinterlässt und die Menschen wirklich mit dem Rücken zur Wand stehen. Und da ist eigentlich noch ganz viel Spielraum da. Es braucht aber den wirklichen Willen, diesen Konflikt zu lösen. Und da sehen wir leider seit Jahren eine, gelinde gesagt, passive, wenn nicht gar völlige Abwesenheit einer klaren Strategie, auch seitens der Bundesregierung in Deutschland, muss man sagen.
Christine Lüttich, Geschäftsführerin und Projektteamkoordinatorin der Initiative Adopt a Revolution. Vielen Dank.
Die Region, die heute Syrien heißt, war eine Begegnungs- und Kampfstätte zwischen den Kulturen Ägyptens und des Zweistromlandes, zwischen Babyloniern und Israeliten, Römern und Persern, Arabern und Byzantinern, Mongolen und Mamelucken. Von daher rührt ihr unfassbarer kultureller Reichtum, ihr Überfluss an künstlerischen und religiösen Überlieferungen, aber auch ihre Zerrissenheit. Nirgendwo im Nahen Osten haben so viele Minderheiten friedlich nebeneinander existiert. Das architektonische Symbol der Verschmelzung von östlicher und westlicher Kultur auf syrischem Boden ist die Ruinenstadt Palmyra. Dorthin kamen wir eine Woche später, am letzten Tag der Reise. Vorher sahen wir uns Homs und Aleppo, Apameia, Bosra und Resafa, die Ruinenstädte im nördlichen Kalksteingebirge und die Kreuzritterburgen an der Küste an. Wie beschreibt man ein Land im Frieden? Am Haupttor der Zitadelle von Aleppo liefen Schulkinder in blau-weißen Uniformen im Gänsemarsch die Rampe hinauf. In Apameia am Orontes lag das riesige Ruinengelände mit der 2 Kilometer langen Säulenallee, der längsten im Römischen Reich, so ruhig unter dem Frühlingshimmel, als sei es gerade erst von seinen Bewohnern aufgegeben worden. Und an der Ausfahrt zum Crac de Chevalier, der schönsten Festungsanlage des Hochmittelalters, stauten sich die Touristenbusse.
Der Blick des Journalisten Andreas Kilp auf ein Syrien vor dem Krieg. Wir werden später noch einmal dorthin zurückkehren. Natürlich nur in Gedanken und Worten auf die einzige Art, in der das noch möglich ist. Im 10. Jahr des Krieges, Geberkonferenz für Syrien, der Tag in HR2 Kultur. Zu dem, was wir hier in Deutschland den Menschen in Syrien geben können, gehört nicht nur Geld, das die Bundesregierung auf der heutigen Geberkonferenz in Brüssel zugesagt hat, sondern dazu gehört vielleicht auch Gerechtigkeit oder sagen wir besser die Möglichkeit, Leute zur Rechenschaft zu ziehen, unter denen viele Menschen in Syrien gelitten haben, sie hier in Deutschland vor Gericht zur Rechenschaft zu ziehen. Vor dem Oberlandesgericht Koblenz müssen sich seit Ende April 2 ehemalige Offiziere des syrischen Geheimdienstes verantworten, unter deren Kommando, so die Anklage, mehr als 4000 Menschen gefoltert wurden in einem Gefängnis des syrischen Geheimdienstes. Warum und unter welchen Umständen dieser Prozess in Deutschland stattfinden kann, das klären wir gleich im Gespräch mit einem Rechtswissenschaftler. Aber zuerst stellt uns unsere Reporterin Tina Fuchs einen Mann vor, der in diesem Prozess sowohl Zeuge als auch Beobachter ist, den syrischen Filmemacher Feras Fayyad, einen Filmemacher, der schon viele Preise bekommen hat.
Meine Damen und Herren, und hier ist unser Preisträger, hier ist Feras Fayyad.
And the Emmy goes to Last Man in Aleppo.
An den Orten, an denen Feras Fayyad filmt, geht es um Leben oder Tod. Der syrische Dokumentarfilmer hat die Weißhelme porträtiert, Männer, die unter Einsatz ihres Lebens Verschüttete aus den Bombentrümmern Aleppos bergen. Und die Ärztin, die in einem Untergrundkrankenhaus in Ruta Verletzte behandelt, Kinder, die im Bombenhagel verwundet wurden. Und jetzt arbeitet Filmemacher Fayyad am letzten Teil seiner Trilogie, ein unmöglicher Film. Der Dokumentarfilm handelt von einem Ort, an dem nicht gefilmt werden darf, nicht gefilmt werden kann. Syrischen Geheimdienstgefängnissen. Für das Assad-Regime sind sie die zentrale Waffe des Repressionsapparats, um jeden Widerstand im Keim zu ersticken. Feras Fayyad ist selbst in einem dieser Geheimdienstgefängnisse gefoltert worden. Darüber hat er jetzt im weltweit ersten Prozess gegen 2 syrische Geheimdienstmitarbeiter Zeugnis abgelegt, in Deutschland, in Koblenz. Einer der beiden Angeklagten ist der Mann, der mutmaßlich für seine Folter verantwortlich ist. Fayyad wurde geschlagen, ausgepeitscht, mit den Händen an die Decke gehängt, vergewaltigt. In Koblenz sagt neben Feras Fayyad auch dessen ehemaliger Anwalt aus Damaskus aus, Anwar Albouni.
I mean, it's great that I again met Anwar.
Es ist wunderbar, dass ich Anwar Albouni, meinen Anwalt, hier wieder treffe, weil er bestätigen kann, was mir angetan wurde. Psychologisch ist das für uns Überlebende ganz wichtig. In Syrien ist das nämlich so, dass dort bestritten wird, dass es das gibt. Und die Folterer, das System hämmert dir ständig ein, dass du nicht die Wahrheit sagst. Aber Anwar kann bezeugen, dass du die Wahrheit sagst. Dabei war Anwar Albouni vor syrischen Gerichten machtlos. Die Rolle von Verteidigern politischer Gefangener war nur für den Schein, erklärt der Menschenrechtsanwalt. Ich weiß, dass ich ihnen nicht zurecht verhelfen konnte, aber wenigstens konnte ich an ihrer Seite sein und sie fühlen lassen, dass sie nicht allein sind. Denn das ist die Erfahrung aller Gefangener, dass sie sich allein gelassen fühlen. Das ist viel schlimmer als die Folter.
That kill him more than the torture, if he feel alone.
Wer überlebt und entlassen wird, wurde häufig von der Familie mit viel Geld freigekauft. Oder er dient dem Regime als Warnung für andere, was einem widerfährt, wenn man opponiert. Gesprochen wird in Syrien darüber aber nicht. In Syrien werden die Foltergefängnisse totgeschwiegen, aus Furcht. Allein über sie zu sprechen, ist lebensgefährlich. Deshalb hat der Prozess von Koblenz für Syrerinnen und Syrer eine so große Bedeutung.
I hope through this process we can expose whole the regime.
Ich hoffe, dass wir durch diesen Prozess das ganze Regime vorführen. Das System, die Todesmaschinerie, die die Menschen verhaftete, folterte, tötete und ihre Leichname versteckte. Weil es passiert bis heute. Immer noch, jetzt. Schreit jemand, stirbt dort jemand.
Somebody die.
Firas Fayyad dokumentiert den Prozess in Koblenz mit der Kamera. Es wird sicher sein persönlichster und schwerster Film und vielleicht sein wichtigster.
Dieser Strafprozess vor dem Oberlandesgericht Koblenz, den der syrische Filmemacher Firas Fayyad dokumentiert und in dem er selbst aussagt, als einer, der in einem syrischen Gefängnis gefoltert wurde, dieser Prozess kann in Deutschland stattfinden, weil er auf Grundlage des sogenannten Weltrechtsprinzips geführt wird. Darüber wollen wir jetzt mehr erfahren von Dr. Alexander Schwarz, akademischer Assistent am Lehrstuhl für Völkerrecht, Europarecht und öffentliches Recht an der Universität Leipzig. Guten Abend.
Ja, schönen guten Abend.
Was für eine Rechtsgrundlage ist dieses Weltrechtsprinzip?
Ja, das Weltrechtsprinzip ist die Zuständigkeit eines Staates für die strafrechtliche Verfolgung von ganz besonderen Völkerrechtsverbrechen, nämlich Genozid, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen. Und zwar selbst dann, wenn die Taten nicht auf dem Hoheitsgebiet des die Strafen verfolgenden Staates begangen wurde und auch wenn die Täterin oder Täter nicht, wie in unserem Fall, eben deutsche Staatsbürger sind, sondern eben auch fremde Staatsbürger sein können. Das heißt eigentlich eine Zuständigkeit, die weltweit möglich macht, Völkerrechtsverbrechen zu verfolgen.
Und gerechtfertigt wird das durch eine Art weltweiten Konsens darüber, welche schweren Straftaten eben so schwergewichtig sind, dass ein solcher Prozess dann auch unter diesen besonderen Umständen angestrengt werden kann.
Genau, also der Gründungsmoment dieses Weltrechtsprinzips ist eigentlich im Jahr 1998 bei der Errichtung des Rom-Statuts in Den Haag, also des Statuts des Internationalen Strafgerichtshofs, begründet worden. Das war damals ein noch uneingelöstes Versprechen, dass es internationale Rechte gibt, die für alle bestehen. Und hätte, glaube ich, jemand prophezeit, dass 3 Jahre später 120 Staaten einen Vertrag über einen internationalen Strafgerichtshof unterzeichnen, man hätte ihn wahrscheinlich für einen sympathischen Träumer gehalten. Und heute gehört eben Deutschland zu einem der Staaten, die sich diesem Konsens unterworfen haben und gesagt haben, wir machen diesen, ich sage jetzt mal, Traum Wirklichkeit und tragen dazu bei, dass es eben eine weltweite Strafverfolgungsberechtigung gibt für diese bestimmten Verbrechen.
Bisher kannten die meisten von uns ja Gerichtsprozesse im eigenen Land und eben, was Sie ja gerade auch erwähnt haben, Gerichtsprozesse vor internationalen Gerichtshöfen. Der Prozess vor dem Oberlandesgericht Koblenz ist ja im Grunde eine Mischung aus beidem. Ist ein solches Verfahren nach Weltrechtsprinzip in Deutschland in diesem Falle eine gleichberechtigte Alternative zu einem internationalen Verfahren oder ist es eher ein zweitbester Ausweg?
Das ist eine ganz entscheidende, aber auch komplexe Frage. Also zum einen muss man wissen, dass es eigentlich die primäre Zuständigkeit der Nationalstaaten ist, diese Völkerrechtsverbrechen zu verfolgen. Wir gehen immer davon aus, der Internationale Strafgerichtshof sei die primäre Instanz, aber im Rom-Statut steht drin, nach dem Prinzip der Subsidiarität soll eigentlich die internationale Staatengemeinschaft als solche diese Verbrechen verfolgen und der Internationale Strafgerichtshof nur dann, wenn die einzelnen Nationalstaaten nicht willens oder nicht in der Lage sind, diese Völkerrechtsverbrechen zu verfolgen. Genau diese Situation haben wir jetzt eigentlich gerade im Fall Syrien, genauso wie in den Fällen Irak des Islamischen Staates, handelt es sich um Staaten, die nicht Mitglieder des Internationalen Strafgerichtshofs sind, sich ihm also nicht unterworfen haben und deswegen auch deren Fälle eben nicht vor diesem Gericht landen können. Und genau für diese Situation haben wir eben Nationalstaaten, die wie Deutschland progressiv vorangehen und das Weltrechtsprinzip installiert haben und sich dann diese Aufgabe zu eigen machen und sagen, es ist uns egal, ob ihr Mitglied beim ICC seid, wir machen das selbst, wir haben das Weltrechtsprinzip und wenn wir eure habhaft werden, dann führen wir diese Verfahren.
Das Weltrechtsprinzip ermöglicht, wie schon gesagt, dass in Deutschland Strafprozesse stattfinden können, auch dann, wenn weder die mutmaßlichen Täter noch die Opfer deutsche Staatsbürger sind. Aber in Deutschland einen solchen Strafprozess zu führen, wäre ja wahrscheinlich nur dann sinnvoll, wenn sich die Angeklagten in deutschem Gewahrsam befinden. Sonst wäre ja eine Verurteilung ausschließlich symbolisch, oder?
Sie wäre zumindest erstmal erschwert. Im Verfahren vom OLG Koblenz wegen syrischer Staatsfolter sind wir ja in der günstigen Situation, dass die beiden Angeklagten sich in deutscher Haft befinden und eben auf deutschem Territorium sich befinden. Die Bundesanwaltschaft geht aber auch in anderen Fällen weiter. Zum Beispiel bei einem gegenwärtig geführten Verfahren vom OLG Frankfurt wegen Völkermord an Jesiden hat die Bundesanwaltschaft es auch nicht gescheut, Angeklagte bzw. mutmaßliche Täter aus dem Ausland zu holen und im Wege eines internationalen Haftbefehls eben auf deutsches Territorium zu bringen. Auch das ist ja eine Möglichkeit, die im Rahmen der Rechtshilfe möglich ist um so quasi die nationalen Grenzen nicht zum Haltepunkt für internationale Strafverfolgung zu machen, sondern eben auch darüber hinaus zu gehen.
Wenn das so ist, dann könnte man ja annehmen, dass das Weltrechtsprinzip auch die Möglichkeit bietet, einen und denselben Menschen mehrfach, und zwar in verschiedenen Ländern, vor Gericht zu stellen. Könnte also, wenn zum Beispiel die Angeklagten im Koblenzer Prozess freigesprochen würden, der Prozess vor dem Gericht eines anderen Landes auf Grundlage des Weltrechtsprinzips wieder aufgerollt werden?
Ja, also dieser Möglichkeit stehen die Menschenrechte davor, und zwar mit dem sogenannten Doppelbestrafungsverbot. Also ein Mensch kann nach der Europäischen Menschenrechtskonvention, aber auch nach den sonstigen einschlägigen Menschenrechtspakten nur einmal wegen ein und derselben Tat angeklagt und verurteilt werden. Es gibt nur absolute Ausnahmefälle, wenn also bestimmte Staaten wie der Irak Schauprozesse führen, um vor der internationalen Staatengemeinschaft gut dazustehen und so zu tun, als würden sie ihre eigenen Straftäter auch wirklich strafverfolgen. Wenn diese Schauprozesse dann ohne eine adäquate Strafe oder ohne ein rechtsstaatliches Verfahren geführt werden, besteht die Möglichkeit auch unter Umgehung dieses eigentlich bestehenden Doppelbestrafungsverbotes auch vor Deutschland oder anderen Gerichten eine Anklage zu führen. Aber grundsätzlich ist das nicht möglich.
Ein Strafprozess weit entfernt vom Tatort in einem ganz anderen Land zu führen, ist ja oft mit ganz praktischen Schwierigkeiten verbunden. Sie haben das ja eben auch schon angedeutet, zum Beispiel mit der Schwierigkeit, auf Zeugen zurückgreifen zu können. Wie sehr stoßen Prozesse nach dem Weltrechtsprinzip nach bisherigen Erfahrungen da an Grenzen?
Ja, solche internationalen Strafverfahren vor deutschen Gerichten sind natürlich tatsächlich ein gigantischer Kraftakt. Die Verfahren gehen oft über mehrere Jahre. Der Tatort ist, wie wir gesagt haben, mehrere tausend Kilometer vom Gerichtsort entfernt. Die Sprachen der Angeklagten, aber auch der Opferzeugin müssen in die deutsche Prozesssprache übersetzt werden. Es braucht Dolmetscher, die bestimmte Dialekte sprechen. Viele der Opfer sind massiv traumatisiert, haben schreckliche Dinge erlebt, brauchen also psychosoziale Prozessbegleitung. Es ist nicht immer so, dass alle Zeugen auch wirklich gewillt sind, vor Gericht auszusagen, auch wenn sie sich dem Kampf gegen die Straflosigkeit anschließen. Sie sind traumatisiert und sind deswegen nicht gerne konfrontiert, die Bilder und Erfahrungen, die sie gemacht haben, vor Gericht zu wiederholen. Auch da gibt es natürlich bestimmte Gefahren der Retraumatisierung für diese Opferzeugen. Das sind nur wenige Beispiele dafür, weshalb ein solches internationales Strafverfahren vor ganz besonderen Herausforderungen steht, auch logistischen Herausforderungen steht. Aber man muss ganz ehrlich sagen, die Bundesanwaltschaft hat in den letzten 10 Jahren auch personell und infrastrukturell enorm aufgerüstet, hat also viele neue Staatsanwältinnen und Staatsanwälte eingestellt, die mehrere dieser Verfahren mit größter Akribie und Genauigkeit führen. Wir sind also in Deutschland eigentlich recht gut aufgestellt, diese Strafverfahren zu führen, wenn auch das nicht zu vergleichen ist mit dem Internationalen Strafgerichtshof, der natürlich selbstverständlich über das Arsenal an Instrumenten verfügt, die es eigentlich braucht, um solche Verbrechen aufarbeiten zu können.
In Deutschland Prozesse nach Weltrechtsprinzip durchzuführen, ist das aus Ihrer Sicht ein Weg, Verantwortung zu übernehmen gegenüber den Menschen, die in Syrien gelitten haben und leiden, trotz aller Schwierigkeiten, die mit solchen Prozessen verbunden sind?
Ich würde ganz grundsätzlich sagen, dass das ein Weg ist und auch ein richtiger Weg ist. Die Menschenrechte haben das Versprechen der Universalität. Das heißt, es gibt universell einen Anspruch auf Einhaltung von Menschenrechten. Das ist das eigentliche Versprechen seit über 70 Jahren. Das wird zum größten Teil nicht eingelöst in der Praxis, aber das Völkerstrafrecht bietet die Möglichkeit, zumindest die massiven Verletzungen von Menschenrechten international zu verfolgen und zeigt damit auch allen beteiligten Staaten und Akteuren, dass es keinen sicheren Hafen für Völkerrechtsverbrecher gibt. Genau das ist das richtige Instrument und das richtige Signal, um den Täterinnen und Tätern zu zeigen, dass sie nirgendwo sicher sind, dass ihre Straftaten verfolgt werden, auch viele Jahre nachdem sie begangen wurden. Insofern ist es auch ein wichtiges Instrument für die internationale Staatengemeinschaft, eine gemeinsame Sicherheit herzustellen und Abschreckung zu betreiben.
Dr. Alexander Schwarz, akademischer Assistent am Lehrstuhl für Völkerrecht, Europarecht und öffentliches Recht an der Universität Leipzig. Vielen Dank.
Es war Mittag, als wir ankamen, und der Führer, bis dahin auf Ordnung in der Reisegruppe erpicht, ließ uns freie Hand, sodass wir den Tempel des Baal, den Torbogen zu Ehren Hadrians, die Säulenallee mit dem Tetrapylon, die Agora, die steinernen Bänke der Boulé, der Ratsversammlung und die Reste der Thermen wie Flaneure durchstreiften. Es waren nicht die einzelnen Bauwerke, die uns faszinierten, sondern ihr Nebeneinander, ihr Patchwork. Hier hatte eine Karawanenstadt mit mediterranem Anstrich gestanden, eine Metropole des Orients in hellenistischen Formen. Auch die Porträtbüsten in den Grabtürmen aus dem 2. und 3. Jahrhundert oberhalb des Ruinenfelds trugen römisch-realistische Züge. Aber der Jenseitsglaube, der sich in ihnen verkörperte, war der eines Wüstenvolks. Die Paradiesvisionen der Perser kreuzten sich in ihm mit dem Baalskult der Phönizier. Von hier aus führte der eine Weg nach Mekka, der andere nach Jerusalem.
Und dort, zwischen diesen beiden heiligen Städten, verlassen wir jetzt den Journalisten Andreas Kilp und lassen seine Erinnerungen an ein Syrien hinter uns, das nicht mehr viel Ähnlichkeit hat mit dem Syrien von heute. Sie hören den Tag in HR2 Kultur. Im 10. Jahr des Krieges, Geberkonferenz für Syrien. So haben wir diesen Tag überschrieben, weil heute mal wieder eine Geberkonferenz stattgefunden hat, veranstaltet von den Vereinten Nationen und der Europäischen Union. Zum 4. Mal bereits, denn seit 2017 haben die beiden Staatengemeinschaften jedes Jahr eine solche Geberkonferenz veranstaltet. Und diesmal sind 6,9 Milliarden Euro dabei zusammengekommen. Diese Zahl wurde vorhin bekannt gegeben. Auch Deutschland, die Bundesregierung, hat sich, wie in den vergangenen Jahren auch, diesmal daran beteiligt, an dieser Geberkonferenz mit Geld und guten Worten. Und mit welchen Absichten, Konzepten, Gedanken? Hören wir, was unser Berliner Hauptstadtkorrespondent Markus Sambale zu berichten hat über die deutsche Syrienpolitik.
Deutschland ist, wie viele westliche Staaten, in Syrien seit Jahren ohne großen Einfluss und die politische Perspektive ungewiss. Die Bundesregierung bemüht sich zwar, auf die einzuwirken, die in Syrien einen Stellvertreterkrieg führen, das sind Russland, der Iran und die Türkei, doch die drei lassen sich nicht reinreden, schaffen militärisch Fakten und wollen den Konflikt untereinander ausmachen. Friedensverhandlungen der Vereinten Nationen, die Deutschland unterstützt, stecken in einer Sackgasse. Militärisch eingeschaltet hat sich Deutschland in der Region im Rahmen der internationalen Koalition gegen die Terrormiliz IS. Bis vor kurzem waren über Syrien Aufklärungsjets der Bundeswehr im Einsatz, jetzt sind es weiterhin Tankflugzeuge. Zusammen mit den anderen EU-Staaten versucht Deutschland, Druck auf die Assad-Regierung zu machen, mit Sanktionen. Solange das syrische Regime sein brutales Verhalten nicht ändere, könne es keine Aufhebung dieser Sanktionen geben, hieß es kürzlich vom Auswärtigen Amt. Einen Wiederaufbau in Syrien will Deutschland finanziell nur unterstützen, wenn die Assad-Führung abgelöst wird. Also gibt Deutschland Millionen für humanitäre und medizinische Hilfe, um die Not der Menschen in Syrien zu lindern, gerade jetzt, wo die Corona-Pandemie die Lage noch verschärft. Außerdem hat Deutschland gerade erst den Abschiebestopp für Geflüchtete aus Syrien verlängert, damit niemand gegen seinen Willen ins Bürgerkriegsland zurück muss. Im Wesentlichen sind es Sanktionen, Appelle und humanitäre Hilfe. Mehr kann Deutschland angesichts des Syrienkriegs derzeit nicht tun. Kritik deshalb von der Opposition im Bundestag. Die FDP beispielsweise sieht den Syrienkrieg als Paradebeispiel für das Versagen deutscher und europäischer Außen- und Sicherheitspolitik.
Das berichtet aus Berlin unser Hauptstadtkorrespondent Markus Sambale. Dr. Michael Lüders, Politik- und Islamwissenschaftler und seit vielen Jahren Kenner des Nahen Ostens und gerade auch des Konflikts in und um Syrien. Guten Abend.
Schönen guten Abend, hallo.
Seit 2017 greifen die Europäische Union und die Vereinten Nationen jedes Jahr zum Mittel einer Geberkonferenz, um den Menschen in Syrien zu helfen, die unter dem Krieg dort leiden und nicht denjenigen zu helfen, die für dieses Leid verantwortlich sind. Wie weit kommt man mit einem solchen Ansatz?
Ja, es ist eine sehr zwiespältige Politik, die einerseits den Menschen helfen will, andererseits aber diejenigen Menschen ausklammert, die unter der Herrschaft des Assad-Regimes leben. Das ist problematisch. Es gibt das grundsätzliche Dilemma, dass man in der westlichen Politik seitens der Europäischen Union, auch seitens der USA, der Meinung ist, dass man mit der Regierung Assad idealerweise gar nicht erst redet, weil man ihren Rücktritt verlangt. Und das schränkt ebenso diplomatische Initiativen mit Russland, China und Iran weitgehend ein in der Causa Syrien, die die wichtigsten Unterstützer dieses Regimes sind. Man versucht also, Fakten zu schaffen unter Umgehung des Status quo in Syrien. Und das ist sehr problematisch und führt dazu, dass nicht wirklich klar ist, wohin die Hilfe am Ende geht in Syrien selbst.
Assad und die von ihm kontrollierten Gebiete auszuklammern, das könnte ja ein Weg sein, Assad zu schwächen, weil die Bevölkerung in seinen Gebieten dann merken würde, Assad ist schuld, dass wir keine Hilfe bekommen.
Ja, das macht mag theoretisch eine Möglichkeit sein. Es gab ja ähnliche Überlegungen auch schon damals bei Saddam Hussein im Irak, wo man versucht hat, mit Hilfe massiver Sanktionen seine Herrschaft zu schwächen. Das ist nicht gelungen. Stattdessen sind die Iraker zu Zehntausenden gestorben an fehlender medizinischer Versorgung und Unterernährung. Und es steht zu befürchten, dass sich so etwas auch in Syrien fortsetzen könnte. Die Menschen können ja nichts für die politischen Verhältnisse in ihrem Land. Und sie haben aber das Problem, dass sie ihren Wiederaufbau nicht hinbekommen. Syrien ist das neben dem Iran am meisten sanktionierte Land weltweit. Die Europäische Union hat das Land mit scharfen Sanktionen versehen. Aber auch die USA haben sich diesen Sanktionen jetzt massiv angeschlossen. In der vorigen Woche wurde der sogenannte Caesars Act, das Gesetz von Caesar, wenn man so will, verabschiedet. Und das bedeutet, dass es Individuen wie auch Regierungen im Ausland und auch Unternehmern nicht gestattet ist, mit der Regierung, dem Regime in Damaskus Handel zu treiben, um zum Beispiel dringend benötigte Güter nach Syrien zu liefern. Das schwächt nicht das Regime von Assad, das ja aus Russland, China und vom Iran unterstützt wird, sondern es schwächt die Menschen, nimmt ihnen die Perspektiven und die Zukunft. Eine politische Lösung für Syrien kann es nur geben, wenn sich die westlichen Staaten ins Benehmen setzen mit Russland und China in der Causa Syrien. Aber genau das möchte man nicht tun. Es hat in Syrien einen Stellvertreterkrieg gegeben. Die westlichen Staaten, vereinfacht gesagt Türkei und die Golfstaaten, gegen Assad. Aber Assad hatte mit Russland, China und dem Iran mächtige Unterstützer. Diesen Stellvertreterkrieg, den haben die Unterstützer Assads de facto gewonnen. Und das mag man im Westen nicht akzeptieren. Daher versucht man jetzt mit solchen Maßnahmen und Umgehung des Regimes dann doch noch Geld dort nach Syrien zu bringen, kann man alles tun, aber es löst die zugrunde liegenden politischen Probleme nicht. Die Frage, wie gehen wir um mit diesem Land? Akzeptieren wir die weitergehende Herrschaft von Assad? Wenn wir das nicht wollen, dann werden die Russen und die Chinesen weiterhin ihr Spiel dort treiben und die Menschen zahlen den Preis.
Dann nehmen wir doch mal an, Herr Lüders, die politisch Verantwortlichen nehmen sich das zu Herzen, was Sie sagen, und kommen mit Russland ins Gespräch. Was wäre denn ein Ansatz? Punkt. Unter welchen Umständen würde Russland denn bereit sein, Assad fallen zu lassen?
In dem Moment, wo die westlichen Staaten signalisieren, okay, Russland, China, Iran, wir haben verstanden, ihr seht Syrien als euren geostrategischen Verbündeten an und wir akzeptieren es, dass Syrien in eurem geostrategischen Einflussbereich bleibt. Von dem Moment an wird es möglich sein, Lösungen zu finden auf pragmatischer Grundlage. Aber es gibt nach wie vor starke Tendenzen in der westlichen Politik, einen Regimewechsel in Syrien herbeizuführen, jetzt eben mit dem Sanktionsmechanismus, in der Hoffnung, dass das Regime doch noch irgendwie kollabiert. Diese Hoffnung kann man haben, aber nichts deutet darauf hin, dass es in naher Zukunft stürzen könnte. Und insoweit wird also das Elend der Bevölkerung sich fortsetzen in den von Assad kontrollierten Gebieten.
Aber was würde es denn heißen, wenn man sagt, wir akzeptieren, dass Syrien zur russischen Einflusszone gehört? So viel Vertrauen in Russlands Politik, was demokratische Prinzipien angeht, ist ja auch nicht vorhanden in der übrigen Staatengemeinschaft.
Ja, man muss immer unterscheiden zwischen realpolitischen Erfordernissen und der subjektiven Wahrnehmung, wie man sich selbst in der Welt verortet. Die Menschenrechtsüberlegungen der russischen, der chinesischen Seite mit Blick auf Syrien sind natürlich gleich null. Das interessiert dort nicht, ob die Menschen leiden oder nicht. Aber wenn wir ehrlich sind und fair sind, dann muss man doch sagen, dass es in der Region des Nahen und Mittleren Ostens sehr viele Despoten und Verbrecher gibt. Und die allermeisten von ihnen sind allerbeste Freunde in Brüssel, wie auch in Berlin oder in Washington, ohne dass es deswegen in der Bundesregierung oder anderswo zu Problemen käme. Denken wir an Mohammed bin Salman in Saudi-Arabien, der einen wirklich verbrecherisch zu nennenden Krieg führt im Jemen. Und gleichwohl ist hier nicht die Rede davon, dass man Sanktionen ausübt gegen ihn. Und warum nicht? Weil natürlich Saudi-Arabien ein enger Verbündeter der USA ist.
Man muss aber also gerade sehen, in der Hinsicht hat man doch in der westlichen Welt auch Besserung gelobt, nach der Zeit von Mubarak zum Beispiel, der ja auch in dieses Raster passt, was Sie gerade aufgemacht haben.
Ja, aber Sisi, sein Nachfolger, der sich an die Macht geputscht hat, der ist ja auch jemand, der hoch geschätzt wird, unter anderem auch in Berlin. Und die Menschenrechtslage in Ägypten ist heute ein absolutes Desaster, schlimmer als es das unter Mubarak je war. Also es gibt da durchaus eine große Flexibilität in der Handhabung westlicher Politik, was die Regime in der Region anbelangt. Deswegen muss man immer so ein bisschen vorsichtig sein. Assad ist ein Verbrecher, aber nicht, weil er ein Verbrecher ist, wird er sanktioniert. sondern weil Syrien in Richtung Russland und in Richtung China und in Richtung Iran sich orientiert. Und das ist aus Sicht von Washington, Brüssel, Berlin und anderen Akteuren in der westlichen Politik nicht akzeptabel.
Und unter dem Strich würden Sie also sagen, einen Staatschef, den Sie als Verbrecher selber gerade bezeichnet haben, den sollte man zum Wohle der Menschen dort, damit es denen dann besser geht, unterstützen?
Wenn es hilft, den Menschen dort ein besseres Leben zu geben, dann muss man zur Not auch mit dem Teufel ins Bett gehen. Und wenn man auf der Grundlage von Menschenrechten überzeugend argumentieren möchte, dann muss man die Frage beantworten, wie kann es sein, dass wir zum Beispiel mithilfe des CSARS Act, dieses Gesetzes, das in den USA jetzt verabschiedet ist, mithilfe der schärfsten Sanktionsmaßnahmen, die die EU jemals verabschiedet hat gegenüber Syrien, zwar glaubt, das Regime zu treffen, die Menschen aber trifft, während man gleichzeitig mit Blick auf die Menschenrechtsverletzungen in Ägypten, in Saudi-Arabien oder den von Israel besetzten palästinensischen Gebieten doch sehr viel Nonchalance zeigt, da spielt das keine große Rolle, die Verletzung der Menschenrechte.
Sagt Dr. Michael Lüders, Politik- und Islamwissenschaftler und seit vielen Jahren Kenner des Nahen Ostens und gerade auch des Konflikts in und um Syrien. Vielen Dank. Im 10. Jahr des Krieges, Geberkonferenz für Syrien. Das war der Tag in hr2 Kultur, nachzuhören in der ARD Audiothek und als Podcast auf hr2.de. Ich heiße Oliver Glab und wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend.